Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6. Podcast.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Dienstag, dem 19. Oktober 2010. Heute mit diesen Themen: UNO-Biodiversitätsgipfel im japanischen Nagoya. Wir sprechen mit einem Schweizer Vertreter vor Ort. 151 kurdische Politiker und Aktivisten vor Gericht. Wir berichten von einem Prozess in der Türkei. Und in unserer Serie über Ernährung und Hunger werfen wir einen Blick nach Bangladesch und Sri Lanka. Am Mikrofon ist der Michael Spahr. Schön, hört dazu.
Rabe Info 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Wie das Amt für Kultur bekannt gab, gehen die großen Filmpreise des Kantons Bern dieses Jahr beide nach Bern West. Ausgezeichnet mit 30.000 Franken wird der Film Pizza Bethlehem von Bruno Moll über junge Fußballerinnen mit multikulturellem Hintergrund. Unser Garten Eden von Mano Khalil erhält 20.000 Franken. Auch dieser Film spielt im Stadtteil 6 und porträtiert liebevoll eine Schrebergartenwelt im Bottigen Moos bei Bümplitz. Ein dritter Preis von 7.000 Franken geht an den Trickfilm «La fille et le chasseur» von Jadwiga Kowalska. Den Nachwuchsförderpreis von 3.000 Franken erhalten Valentin Kemner und Sophie Reinhardt für «Nachkriegszeit», ebenfalls ein Animationsfilm. Der Berner Filmpreis wird am 17. November in der Berner Dampfzentrale verliehen. Im tschetschenischen Parlament ist es offenbar zu einer Schießerei gekommen. Dabei wurden laut Agenturangaben mindestens 6 Menschen getötet. Aufständische Separatisten haben zeitgleich sowohl das Parlament als auch das Landwirtschaftsministerium angegriffen. Ein Selbstmordattentäter hat eine Bombe vor dem Parlamentsgebäude in Grozny gezündet. 2 bewaffnete Rebellen seien von den Einsatzkräften getötet worden, als sie das Gebäude stürmen wollten, berichten russische Agenturen. Die russische Kaukasusrepublik ist seit Jahren Schauplatz heftiger Kämpfe. Die russische Regierung hat zwar erklärt, der Kampf sei entschieden, in den letzten Monaten ist es aber immer wieder zu blutigen Auseinandersetzungen und Anschlägen in Tschetschenien gekommen. In China wird es 2012 voraussichtlich zu einem Machtwechsel kommen. Staatschef, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas und somit mächtigster Mann ist zurzeit Hu Jintao. Er wird voraussichtlich Ende nächsten Jahres und Anfang übernächsten Jahres seine Ämter abgeben. Neuer starker Mann könnte dann Xi Jinping werden. Xi wurde soeben zum Vizevorsitzenden der Zentralen Militärkommission ernannt. Diese Ernennung gilt als wichtiger Schritt zur Machtübernahme. Xi ist der Sohn von Xi Chongshun, der ein Mitstreiter in der Guerilla von Staatsgründer Mao Zedong war. In China werden oft sogenannte Prinzlinge in gute Positionen befördert. Sie sind Nachkommen von ehemals wichtigen Parteikadern. Die Wahl von Xi gilt als ein Anzeichen von Kontinuität in der chinesischen Politik. Der Taifun Megi hat die Philippinen erreicht. Der stärkste Sturm seit Jahren hat innert kürzester Zeit mehr als 10 Todesopfer gefordert. 4.000 Menschen wurden evakuiert. Zahlreiche Bäume wurden entwurzelt, zuweilen fiel das Strom- und Telefonnetz aus. Der Taifun, der sich zunächst leicht beruhigt hat, bewegt sich nun auf China zu. Über dem südchinesischen Meer könnte er allerdings wieder an Kraft gewinnen. In der Provinz Hainan wurden vorsorglich 124.000 Menschen in Schutz gebracht. Auch in Vietnam, das erst gerade von schweren Überschwemmungen betroffen gewesen ist, könnte Megi zu einer weiteren Naturkatastrophe werden. Wir kommen zu unseren Wetterprognosen. Heute Nachmittag wird es zunehmend bewölkt. Es kann zu einzelnen Niederschlägen kommen, bei Temperaturen von 10 Grad. In der Nacht auf morgen häufen sich die Niederschläge. Morgen Mittwoch bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Die Schneefallgrenze kann bis 500 Meter sinken. Bei starkem West- und Nordwestwind sinken die Temperaturen auf 6 Grad. Übermorgen Donnerstag soll es wieder sonniger werden, bei 8 Grad. Am Freitag können die Temperaturen bei zeitweise sonnigem Wetter sogar wieder auf 11 Grad steigen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Seit gestern findet in der japanischen Stadt Nagoya die UNO-Konferenz zur Biodiversität statt. Einmal mehr will die Staatengemeinschaft Konventionen schaffen, welche den Schutz und die nachhaltige Nutzung der natürlichen Vielfalt garantieren. Es geht aber nicht nur darum, Pflanzen und Tiere vom Aussterben zu bewahren, sondern auch um das Thema Biopiraterie. Ich habe mich kurz vor der Sendung mit François Meyenberg von der Erklärung von Bern unterhalten. Er weilt zurzeit in Nagoya und nimmt als Vertreter der Schweizer Nichtregierungsorganisationen an den Verhandlungen zur Biopiraterie teil.
Ja, wir sind heute am zweiten Verhandlungstag, noch ganz am Anfang der Verhandlungen, und die einzelnen Länder sind erst eigentlich daran, ihre Positionen auf den Tisch zu legen. Das heißt, wir sind bei allen wichtigen Punkten, also bei diesem Protokoll gegen die Biopiraterie, bei dem neuen strategischen Plan, wie auch bei der Finanzierung zum Erhalt der Biodiversität, sind wir überall noch am Anfang. Wurden noch keine Konsensbeschlüsse getroffen. Also man kann eigentlich noch nicht sagen, man kann nur sagen, es gibt viele Differenzen und der Weg ist noch lang.
Haben Sie das Gefühl, dass diese Konferenz zu einem Erfolg kommt? Wie ist Ihre persönliche Einschätzung?
Es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es gibt zurzeit sicherlich ein großes Risiko, dass sie scheitern wird. Insbesondere hier beim Protokoll gegen die Biopiraterie sind die Differenzen zwischen Nord und Süd beträchtlich, und es muss ein kleines Wunder geschehen, dass wir in einer Woche wirklich weiter sind und einen Kompromiss erarbeiten können. Aber die Hoffnung möchte ich nicht aufgeben, sie besteht, aber es wird sehr, sehr schwierig.
Um was geht es dann bei der Biopiraterie genau?
Hier geht es darum, dass wenn die Länder des Nordens, zum Beispiel pharmazeutische Firmen, Kosmetikfirmen und so weiter, Pflanzen und Tiere, Mikroorganismen aus den südlichen Ländern nutzen, dass sie da gemäß Konvention eigentlich einen gerechten Anteil zurückgeben sollen in die Ursprungsländer dieser Pflanzen und Tiere. Diese Regel der Biodiversitätskonvention wurde nicht umgesetzt bis jetzt, obwohl die Konvention seit 18 Jahren in Kraft ist. Und jetzt will man eben ein verbindliches Protokoll machen, damit dieser Nutzen, dieser Gewinn endlich fair geteilt wird mit den Ländern des Südens. Und das heißt, wir werden bei uns, zum Beispiel auch in der Schweiz, neue Gesetze erlassen müssen, die festschreiben, dass eben wenn jemand illegal Zugang hatte zu den Ressourcen des Südens und den Gewinn nicht teilt, dass er dann eben diese Produkte, die er daraus hergestellt hat, nicht nutzen darf. Es wird also darauf herauskommen, dass wir bei uns auch etwas unternehmen müssen, und da sind wir noch nicht bereit.
Also eines der Länder, das quer liegt jetzt in dieser Frage, ist auch die Schweiz selbst.
Also die Schweiz selber ist hier bei den Verhandlungen kein Problem. Ich glaube, die schwierigsten Länder, wenn wir jetzt den Norden anschauen, ist insbesondere Kanada, allenfalls Australien, allenfalls auch die Europäische Union. Die Schweiz wird nicht einer Lösung im Wege stehen.
Was kann die Schweiz aber beitragen, dass es zu einer Lösung führt?
Also die Schweiz könnte natürlich eine Brückenbauerfunktion übernehmen, und das ist sicherlich möglich, dass sie das noch machen wird, wenn es dann ganz konkret wird.
Und wie sieht Ihr persönliches Programm jetzt weiter aus?
Wir verfolgen natürlich jetzt diese Verhandlungen, insbesondere verfolge ich eben die Verhandlungen für dieses Protokoll gegen die Biopiraterie. Aber es laufen parallel noch 2-3 weitere Verhandlungsrunden. Eben, es gibt diesen strategischen Plan, wo andere Kollegen da sind von Schweizer Nichtregierungsorganisationen. Und wir versuchen uns gut auszutauschen, auch eben die Schweizer Bevölkerung zu informieren und möglichst gut dabei zu sein und allenfalls auch Einfluss nehmen, womöglich.
François Meyenberg, der im japanischen Nagoya am Biodiversitätsgipfel der UNO teilnimmt. Die Konferenz dauert noch bis am 29. Oktober.
95,6. Rabe Info.
In der Türkei stehen seit gestern 151 kurdische Politikerinnen und Politiker vor Gericht. Sie sind eine Gruppe von 1500 Politikerinnen und Politiker, welchen die Türkei Verbindungen zur verbotenen türkischen Arbeiterpartei PKK vorwirft. Internationale Nichtregierungsorganisationen, aber auch Schweizer Politiker fürchten den Ausgang des Prozesses, denn dieser könnte die Weichen stellen für den künftigen Umgang mit der Kurdenfrage in der Türkei. Die kurdische Minderheit verlangt kurz gesagt, von der Türkei als ethnische Minderheit anerkannt zu werden. 1500 Politikerinnen und Politiker sollen nun deswegen der Prozess gemacht werden. Die ersten 151 davon stehen seit gestern vor dem Gericht. Unter ihnen sind 11 Bürgermeister. Cheyenne Mackay sprach gestern mit Kamal Sido, Nahost-Referent der Gesellschaft für bedrohte Völker. Sie wollte von ihm wissen, was genau den Angeklagten vorgeworfen wird.
Diesen Männern und Frauen wird vorgeworfen, sie hätten die illegale PKK unterstützt. Tatsächlich haben diese Leute sich für nationale Rechte, für Bürgerrechte der kurdischen Bevölkerung der Türkei eingesetzt. Dann sind mindestens 15 Millionen Menschen, die in der Türkei leben. Diese Leute fordern Gleichstellung der kurdischen Sprache mit der türkischen. Und das ist quasi verletzt die Sicherheit der Türkei, das ist gegen Einheit der Türkei. Sie fordern mehr Selbstverwaltung, beispielsweise Autonomie in den kurdischen Gebieten nach dem spanischen Vorbild oder nach dem Schweizer Vorbild, dass die Leute in Diyarbakir selbst entscheiden können, wo und wann ein Haus gebaut wird und nicht im fernen Ankara. Ne? Das ist quasi, wenn sie sowas fordern, die Regierung, die Justiz betrachtet das als Separatismus und Unterstützung der PKK.
Gibt es denn Gesetzesgrundlagen, die jetzt bei diesem Strafprozess gegen diese Politikerinnen und Politiker überhaupt zu einer Verurteilung führen könnten, die eine Verurteilung begründen würden?
Es gibt Gesetzesvorlagen, weil die letzten Reformen, die in der Türkei zustande gekommen sind, sind alle vage, sind nicht klar. Also man kann jeden Kurden de facto verurteilen, wenn er sagt, Osttürkei heißt Kurdistan, kurdische Schulen müssen eingeführt werden. Diese Forderung kann man nach diesen Gesetzesvorlagen als Unterstützung der PKK interpretieren.
Warum sind es denn genau diese 151 Menschen, die jetzt da vor Gericht stehen? Ist da eine spezielle Begebenheit vorausgegangen?
Dieser Prozess ist der Beginn mehrerer Prozesse. Die anderen ca. 1500 Leute sind festgenommen worden seit Dezember 2009 nach dem Verbot der kurdischen, also pro-kurdischen legalen Partei DKP.
Die PKK ist verboten und die DKP wurde jetzt auch verboten. Wo sind die Zusammenhänge zwischen diesen beiden Parteien?
Die Zusammenhänge, die beiden Parteien fordern das Gleiche. Die PKK fordert Gleichberechtigung der Sprache, Autonomie für Kurden, Freilassung der politischen Gefangenen und für gleichzeitig einen bewaffneten Kampf gegen die Türkei. Die legalen Parteien, die eingetragenen Vereine fordern die Gleichstellung, die gleichen Forderungen. Allerdings, die führen keinen bewaffneten Kampf. Die haben sich noch nie an bewaffneten Auseinandersetzungen beteiligt.
Die Gesellschaft für bedrohte Völker misst jetzt diesem Prozess eine sehr große Bedeutung zu. Warum ist dieser Prozess wichtig? Kann da ein Präzedenzfall entstehen?
Wir hatten die Hoffnung, dass die Ankündigungen von Erdogan, mehr also Reformen, eine Öffnung gegenüber der kurdischen Bevölkerung der Türkei, wir hatten die Hoffnung, dass diese Politik andauert. Und mit diesem Prozess kann dieser Dialog, der vorsichtige Dialog, der begonnen ist, zum Stillstand kommen.
Es sind eben, Sie haben gesagt, es hat begonnen mit 151 Leuten. Werden die kollektiv verurteilt oder freigesprochen oder geht es da auch um jede einzelne Person?
Wahrscheinlich werden die Verfahren werden getrennt. Eigenschaft dieses Prozesses, die Kurden haben nochmal ein Zeichen gesetzt vor Gericht. Alle haben Kurdisch gesprochen. Also sie haben sich quasi in kurdischer Sprache verteidigt und das ist quasi die nächste Straftat, die jetzt live vor dem Gericht diese Leute begangen haben. Das könnte Jahre dauern. Der Oberbürgermeister von Diyarbakır hat mindestens 28 Verfahren am Hals. Und dieses Verfahren ist quasi das 28. Verfahren und viele dieser Leute haben das gleiche Schicksal.
Wie schätzen Sie die Situation ein? Was wird da passieren?
Also ich hoffe, dass die Leute mangels Beweise freigesprochen werden oder die Verfahren eingestellt werden. Wenn nicht, dann, ich weiß nicht jetzt am Ende, was dabei herauskommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Türkei jetzt 8 Bürgermeister, darunter der Oberbürgermeister von Diyarbakır, irgendwie ins Gefängnis steckt. Das will ich nicht hoffen. Und ich hoffe, dass die Regierung versucht, auf die Justiz einzuwirken, dass man dieses Verfahren einstellt.
Sagt Kamal Sidon, Nahost-Referent der Gesellschaft für bedrohte Völker. Aufgrund der politischen Wichtigkeit des Prozesses hat die parlamentarische Gruppe Beziehung zum kurdischen Volk den Genfer Nationalrat Carlos Omaruga als Beobachter in die Türkei geschickt.
Rabe Info 95,6.
Hunger hat verschiedene Gesichter. Hunger heißt nicht einfach nichts zu essen zu haben, sondern auch nicht genügend Nährstoffe zu sich nehmen zu können. Im Rabe Info beschäftigen wir uns diese Woche mit dem Themen Hunger und Nahrungsmittel. Heute sprechen wir mit zwei NGO-Mitarbeitern in Bangladesch und Sri Lanka. Ein Beitrag von Cheyenne Mackay.
Bangladesch ist eines der hilfsbedürftigsten Länder der Welt und das Land, welches weltweit die größte Bevölkerungsdichte hat. 80% der Menschen müssen mit weniger als $2 im Tag auskommen, die Hälfte von ihnen leben von weniger als $1 im Tag. Bangladesch ist nur 3 bis 4 Mal größer als die Schweiz und hat eine Einwohnerzahl von 150 Millionen Menschen. Das Land, um Nahrungsmittel anzubauen, ist entsprechend knapp, erklärt Kimon Schneider. Er arbeitet für die Organisation Derdesom in Bangladesch.
Bei einer Bevölkerung, die hauptsächlich von der Landwirtschaft lebt, bedeutet das, dass natürlich dann auch die Nahrungsmittel im Schnitt eher knapp sind. Insofern also haben viele Menschen zu wenig Zugang zu Essen, das ist das Einzige. Aber es ist natürlich dann auch oft so, dass viele Menschen unausgeglichen essen. Das heißt, die Nahrung, die sie zu sich nehmen, die entspricht eben dann nicht dem täglichen Bedarf im Sinne eines Nährstoffgehalts, der eben optimal wäre.
Das Problem in Sachen Ernährung in armen Ländern ist also nicht einfach, wie viel man isst, sondern was man isst. In Bangladesch ernähren sich die Menschen hauptsächlich von Reis und Wasser und ein wenig Gemüse. Die meisten Menschen könnten sich keine Nahrungsmittel leisten, welche den Bedarf an Vitaminen oder Ballaststoffen decken würden. Seit der Nahrungsmittelkrise sind die Lebensmittel in Bangladesch immer noch 20% teurer als vorher. Und in diesem Sinne sei Nahrung und Ernährung ein politisches Thema.
Das ist nicht einfach eine Frage der Produktion oder eine Frage des Habens oder Nichthabens. Es ist eine Frage der Umverteilung. Insofern ist es ein politisches Thema. Es wäre auf jeden Fall nicht nötig, dass so viele Menschen an Hunger heute noch leiden. Es ist insofern offensichtlich, dass der Staat einfach zu wenig Fortschritte macht. Er hat wohl welche gemacht in den vergangenen 20 bis 40 Jahren. Und jetzt muss man wissen, dass der Staat natürlich noch viele andere Probleme hat. Wir haben hier Probleme in Bangladesch wie Klimawandel, wir haben Probleme wie Grundwasserverschmutzung, wir haben sanitäre Probleme. Und jetzt kommt das Hungerproblem noch dazu.
Und der Staat in Bangladesch habe Mühe, mit dem Thema Mangelernährung umzugehen. Deshalb werde viel Arbeit von Nichtregierungsorganisationen geleistet. Dabei gehe es vor allem um Aufklärung der Bevölkerung, sagt Kimon Schneider.
Man muss nicht meinen, man müsse rumspringen und einfach Essen und Nahrung verteilen oder Geld verteilen und damit hätte sich die Sache geregelt. Das ist eben nicht so. Also langfristig, wenn man nachhaltig was bewegen will, muss man investieren, vor allem in Aufklärung und Bildung.
Nicht nur in Bangladesch klären NGOs die Menschen über Ernährung auf. Auch in Sri Lanka laufen solche Projekte. In Sri Lanka habe es zwar genügend Lebensmittel, allerdings gäbe es auch dort die Frage der Verteilung. Wer hat also welchen Zugang zu welchen Nahrungsmitteln? Das Hauptproblem in Sri Lanka sei vor allem die Fehlernährung, erklärt Marcel Raymond. Er ist Leiter der Tertisom-Delegation in Sri Lanka.
Was wir sehr oft antreffen in unseren Mutter-Kind-Projekten in Sri Lanka, sind Mütter, die einfach nicht das Wissen haben, wie Kleinkinder ernährt werden müssen. Wir haben zum Beispiel Fälle, wo die Muttermilch, die unmittelbar nach der Geburt produziert wird, nicht dem Kind zugeführt wird. Und das ist eben sehr wichtig, weil dieses Kolostrum sehr reichhaltig an Proteinen und Antibiotika ist. Wir haben auch Mütter, die zum Beispiel ihre Kinder mit Zuckerwasser füttern. In Sri Lanka ist es auch eine Tradition, dass sehr scharf gegessen wird. Und wenn dann die Kinder etwas älter sind und so Brei-Nahrung zu sich nehmen können, dann ist das sehr oft viel zu scharf.
Auch in Sri Lanka gäbe es das Problem, dass die Nahrung bei der ärmeren Bevölkerung nicht genug ausgewogen ist. Außerdem spielt der Krieg eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit Hunger oder Mangelernährung. Und darunter leide vor allem die tamilische Bevölkerung in Sri Lanka.
Die Tamilen, die sehr oft vertrieben wurden während diesem Krieg, die mehrfach vertrieben wurden, die haben natürlich ihre Häuser, ihr Land verloren, ihre ganzen Werkzeuge, Produktionsmittel, die Nutztiere. Es gibt natürlich auch Bewässerungsanlagen, die da während dem Krieg nicht unterhalten wurden. Und jetzt, wo die Leute zurückkehren, muss da natürlich recht viel Arbeit geleistet werden, damit da auch diese Produktionsmittel wieder zur Verfügung stehen.
Sagt Marcel Raymond, der für die NGO Tertisom in Sri Lanka arbeitet. In unserer Serie über Ernährung und Hunger hören Sie morgen ein Gespräch mit dem Agronomen Suleiman Bassoum aus dem Senegal. Das afrikanische Land wird mit Importnahrung aus dem Ausland überflutet und kann seine eigenen Produkte im Land nur noch schwer verkaufen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, dem 19. Oktober 2010. Die nächste aktuelle Ausgabe des Rabe Infos gibt es morgen um 11. In der Redaktion war Cheyenne Mackay. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.